Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Und wir liefern in der kommenden halben Stunde einen Überblick und Einblicke in das heutige Tagesgeschehen. Am Mikrofon ist Sören Brinkmann. Einen guten Abend. Und gleich befassen wir uns da unter anderem mit dem Besuch des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selenskyj zu Gast bei Olaf Scholz in Berlin im Rahmen seiner Reise durch mehrere europäische Staaten. Und da dürfte er diese Woche oder diese Worte gerne gehört haben.
Kurzfristig hat Deutschland zusätzliche Millionen Euro zugesagt, 170 Millionen, damit die schlimmsten Schäden rasch repariert werden können und die Wärmeversorgung wiederhergestellt werden kann.
Die Worte also von Bundeskanzler Olaf Scholz, der Ukraine weitere Hilfen zugesagt hat. Außerdem schalten wir gleich zum CSU-Parteitag, der in Augsburg eröffnet wurde. Und uns beschäftigt in dieser Sendung auch die erstmal gestrichene Corona-Aufarbeitung. Zunächst aber nach Berlin und zum Selenskyj-Besuch. Die Reise des ukrainischen Präsidenten in diesen Tagen war eigentlich ein bisschen anders geplant. Eigentlich wollte er an einem weiteren Treffen mit den Unterstützerstaaten in Ramstein teilnehmen. Das aber wurde ja verschoben nach der Absage von US-Präsident Biden wegen des Hurrikans Milton. So wirbt Selenskyj also einzeln um Unterstützung und hat diese vielfach auch bekommen. Weitere Zusagen aus Deutschland heute, wir haben es eben gehört. Über das Treffen heute im Kanzleramt Stefan Liedchen.
Auf der Spree vor dem Reichstagsgebäude patrouillieren Polizeiboote. Taucher suchen nach versteckten Sprengstoffladungen. Das Regierungsviertel ist weiträumig abgesperrt. Mit einer kleinen Hubschrauberflotte landet Volodymyr Selenskyj vor dem Bundeskanzleramt. Der ungewöhnliche Sicherheitsaufwand macht deutlich, der ukrainische Staatspräsident ist ein Moving Target, ein bewegliches Ziel im seit bald 3 Jahren dauernden Kampf seines Landes gegen die russische Invasion.
Der Heldenmut und die Tapferkeit der Ukraine kann gar nicht genügend gewürdigt werden. Unsere Herzen sind bei dir und deinem Volk, lieber Volodymyr.
Begrüßt Olaf Scholz den Gast. Schon zum 4. Mal ist Selenskyj in diesem Jahr in Berlin. Mehr als ein knappes Statement, aber ist von den beiden nicht zu vernehmen. Es ist das, was von dem geblieben ist, was an sich eine machtvolle Demonstration der Ukraine und ihrer wichtigsten Unterstützer sein sollte. Joe Biden, Emmanuel Macron und Keir Starmer wollten dazu eigentlich nach Berlin kommen. Wegen des Hurricanes in Florida hatten zunächst der US-Präsident und dann auch der französische Staatspräsident sowie der britische Premierminister ihren Besuch kurzfristig abgesagt. Dennoch, die Ukraine könne sich auf ihre Unterstützer verlassen, beteuert der Bundeskanzler. Bis zum Jahresende werde ein weiteres Waffenpaket im Wert von 1,4 Milliarden Euro ausgeliefert.
Daran enthalten sind unter anderem weitere Luftverteidigungssysteme vom Typ Aris-T und Skynex, Flakpanzer Gepard, Panzer- und Radhaubitzen, Kampfpanzer, geschützte Fahrzeuge, Kampfdrohnen, Radare und Artilleriemunition.
Die langen Listen, die Scholz vorliest, können aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Mittel im Haushaltsentwurf, den die Ampelkoalition demnächst verabschieden will, nahezu halbiert sind. Und wie die 50 Milliarden Dollar, die die G7-Staaten der Ukraine im Sommer zugesagt haben, genau aufgebracht werden sollen, ist nach wie vor ungewiss. In der EU hat Ungarn gerade eine Blockade des europäischen Anteils angedroht. Wir müssen aber schon an das nächste Jahr denken. Die Unterstützung muss auf dem gleichen Niveau bleiben und Leben retten, mahnt Selenskyj. Wenn es nach ihm ginge, würde er zumindest mit der Genehmigung, weitreichende Raketen und Marschflugkörper weit in das russische Hinterland zu schießen, in die Heimat zurückkehren. Ich werde dem Bundeskanzler meinen Plan vorstellen, wie man Russland zum Frieden zwingen und diesen Krieg beenden kann. Doch was weitreichende Waffen angeht, hat Olaf Scholz seine strikt ablehnende Haltung nicht geändert. Der Kanzler sondiert parallel seit Wochen, ob und wie sich in absehbarer Zeit ein neues Fenster für Verhandlungen mit Russland öffnen könne. Am 19. Oktober will er nach Istanbul reisen. Die Türkei, aber auch andere Länder wie Indien, Südafrika und Brasilien mit engeren Beziehungen zu Russland sollen eine Schlüsselrolle dabei spielen, Putin an den Verhandlungstisch und zu Zugeständnissen zu bewegen. Niemand in Berlin geht indes davon aus, dass sich vor den US-Präsidentschaftswahlen im November echte Bewegung an der Verhandlungsfront ergibt.
Stefan Detjen berichtete aus unserem Hauptstadtstudio. Um starke Worte ist Markus Söder nie verlegen. Ab heute trifft sich seine CSU in Augsburg, wo schon jetzt die anstehende Bundestagswahl spätestens in einem Jahr in den Blick genommen wird. Und schon vor Beginn des Parteitages bezeichnete Söder die Ampelregierung als klinisch tot. Damit war der Ton dann erst einmal gesetzt. Viel Kritik war nun auch schon zu hören, insbesondere auch an den Grünen. Markus Söder spricht seit kurz vor 17 Uhr und er spricht immer noch auf dem Parteitag. Meine Kollegin Katharina Hamberger berichtet für uns von dort aus Augsburg und sie hat bis gerade zugehört. Frau Hamberger, wie ist Markus Söder denn bisher aufgetreten?
Na, wir erleben hier einen ganz gut gelaunten bayerischen Ministerpräsidenten und vor allem CSU-Chef, der hier eine Rede hält, die in weiten Teilen, würde ich sagen, gar nicht so überraschend ist. Das ist eine Standardbestimmung kurz vor der Bundestagswahl, beziehungsweise ein Jahr jetzt vor der Bundestagswahl, in der sich die CSU jetzt eben auch aufstellt. Und Sie haben es gesagt, es geht sehr stark gegen die Ampel. Das war der Ton, der direkt am Anfang gesetzt wurde. Und jetzt hören wir das, was Sie schon paraphrasiert haben, noch einmal im Ton.
Diese Ampel ist klinisch tot. Eigentlich ist es zum Schaden unseres Landes, wenn wir noch ein Jahr warten, bis es eine Wende gibt. Ehrlich wären Neuwahlen sofort, liebe Freunde. Ehrlich wären Neuwahlen sofort.
Also Markus Söder hat mal wieder die Neuwahlen ausgerufen, wie er das schon einmal gemacht hat und schon mehrfach gemacht hat. Und auch betont, die CSU wäre jetzt auch schon regierungsbereit. Das hören wir ja auch aus der CDU häufiger. Und es ging natürlich vor allem in der Ampel dann auch nochmal gegen die Grünen, die man quasi als den Hauptkonkurrenten betrachtet und die Partei, gegen die man sich am meisten in Stellung bringt. Dann auch hier nochmal ein kurzer Eindruck.
Die Grünen sind ein wichtiger Bestandteil unserer Demokratie. Für die Opposition, liebe Freundinnen und Freunde, aber nicht für die Regierung.
Also ist ganz klar, man schaut hier eben in Richtung Grüne und versucht sich von diesen massiv zu distanzieren. Und den meisten Applaus gab es ja auch für Markus Söder, als er gesagt hat, er will eben kein Schwarz-Grün im Bund, keine Koalition mit dieser Partei. Was interessant war an seiner Rede war, dass er sowohl Bayern im Blick hat, klar als bayerischer Ministerpräsident, CSU-Chef und auch erzählt hat hier nochmal, was er meint, alles Gutes getan zu haben für dieses Bundesland, was die CSU alles aus seiner Sicht gut gemacht hat. Aber er hat auch die ganz großen Themen in den Blick genommen, also die Außenpolitik, die Verteidigungspolitik und ist hier in Teilen aufgetreten, eben eher wie ein Bundespolitiker, denn ein Ministerpräsident. Und das, glaube ich, soll die Botschaft setzen, die CSU ist keine Regionalpartei, sondern eben auch zuständig für die großen Themen. Und jetzt im Hintergrund hört man gerade den großen Applaus. Markus Söder hat seine Rede beendet, Standing Ovations. Man muss aber sagen, insgesamt hat diese Rede nicht ganz so gezündet wie so andere Reden schon von Markus Söder, wie man das erlebt hat. Aber er muss sich heute auch nicht zur Wahl stellen. Es ist kein Wahlparteitag.
Genau, wir hören im Hintergrund gerade, dass der Applaus aufbrandet, dass die Rede jetzt zu Ende geht von Markus Söder. Und Sie haben es angesprochen, kein Schwarz-Grün, also kein Bündnis mit den Grünen, das hat Markus Söder klargestellt. Das hat hier in Deutschlandfunk auch schon Dorothee Bär klargestellt und auch Martin Huber, der CSU-Generalsekretär. Warum ist die CSU da so strikt, auch in dem Wissen, dass es ja wenig Alternativen gibt oder keine große Auswahl zumindest nach der nächsten Bundestagswahl?
Ich würde sagen, das hat vor allem die Komponente, dass man hier gerade in Bayern eine starke Ablehnung gegen die Grünen sieht und sagt, wenn wir jetzt schon eine schwarz-grüne Koalition andeuten, dann laufen uns die Wähler und Wählerinnen davon und das will man natürlich nicht riskieren. Und deswegen positioniert man sich hier so stark gegen diese Partei, gegen die Grünen und schließt das eigentlich schon aus, was ja Friedrich Merz, der CDU-Vorsitzende und Kanzlerkandidat, so in dieser Art und Weise nicht tut.
Und ganz kurz noch, wir haben jetzt gehört, eben die Rede ist gerade zu Ende gegangen. Was steht auf diesem Parteitag noch an?
Na, es gibt drei Leitanträge zum Thema Migration. Die CSU fordert eine scharfe Migrations- und Asylpolitik. Das Thema Wirtschaft steht im Mittelpunkt. Das Thema Sicherheit und Verteidigungspolitik steht im Mittelpunkt. Und morgen wird Friedrich Merz auftreten, der CDU-Vorsitzende und eben Kanzlerkandidat. Und Markus Söder hat ihm ja auch nochmal gerade in seiner Rede gesagt, er wird jetzt akzeptieren, dass er der Kanzlerkandidat ist, dass Merz der Kanzlerkandidat ist und er ihn unterstützen wird und man gemeinsam in die Bundestagswahl geht.
Eindrücke aus Augsburg vom CSU-Parteitag. Danke an Katharina Hamberger. Und auch in unserem Podcast Der Tag geht es heute um den CSU-Parteitag und darin weitere Einschätzungen auch von Katharina Hamberger. 18.19 Uhr ist es. Sie hören den Deutschlandfunk. Schulen, Restaurants, Geschäfte geschlossen, Spielplätze zugesperrt, weitreichende Kontaktbeschränkungen, das öffentliche Leben weitgehend im Stillstand, dazu Maskenpflicht oder Impfpflicht. Die Maßnahmen, die in den Jahren der Corona-Pandemie getroffen wurden. Sie waren einschneidend und sie haben in eine ganze Reihe von Grundrechten eingegriffen. Inzwischen ist auch bei einigen der damals Verantwortlichen Selbstkritik zu hören. Viele fordern, die Entscheidungen aufzuarbeiten. Doch in welchem Rahmen diese Aufarbeitung stattfinden soll, darüber gibt es keine Einigkeit in der Bundesregierung. Und so ist sie jetzt zumindest verschoben. Aus Berlin, Jörg Münchenberg.
Die politische Aufarbeitung der Corona-Pandemie wird es zumindest auf Bundesebene wohl in dieser Legislaturperiode nicht mehr geben. Die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion Katja Mast hatte gestern erklärt, die Koalition habe dazu nicht mehr die Kraft. Die Grünen reagierten enttäuscht. Dazu sagte ihre Gesundheitsexpertin im Bundestag Maria Klein-Schmeink dem Deutschlandfunk:
Leider konnte keine Einigung gefunden werden. Wir bedauern das sehr, weil wir halten es schon für wichtig, Lehren zu ziehen aus der sehr, sehr besonderen Zeit, wo ja auch viele, viele Entscheidungen getroffen werden mussten auf Ebene des Bundes und der Länder.
Doch offenbar konnten sich gerade SPD und FDP nicht auf das geeignete Format verständigen. So hatten sich die Sozialdemokraten für die Einrichtung eines Bürgerrates ausgesprochen, also eines Gremiums mit repräsentativ ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern. Gleichzeitig sollte die Aufarbeitung aber auch zusammen mit den Ländern erfolgen. Schließlich waren sie über die Ministerpräsidentenkonferenz eine der maßgeblichen Akteure zu Pandemiezeiten. Die Grünen hatten für diesen Ansatz durchaus Sympathie.
Auf der einen Seite wäre es in einer Bund-Länder-Enquete möglich, die verschiedenen Entscheidungsebenen tatsächlich zusammenzuführen, das mit Wissenschaft zu untermauern und zu schauen, was ist damals entschieden worden, wo müssen wir lernen und Lehren rausziehen, wo müssen wir vielleicht auch die gesetzlichen Grundlagen verändern und gleichzeitig den Bürgerrat damit zu beschäftigen, wie hätten wir eigentlich die Bürgerinnen und Bürger besser einbeziehen können.
Sagt Grünen-Gesundheitsexpertin Klein-Schmeink. Doch die Liberalen pochen auf eine politische Aufarbeitung in den parlamentarischen Gremien, per Enquete-Kommission oder einem Untersuchungsausschuss. Andernfalls drohe eine Aufarbeitung ohne wirkliche Konsequenzen. Auch die Ethikprofessorin Frauke Rostalski von der Universität Köln bewertet die auf Bundeskanzler Olaf Scholz zurückgehende Idee von Bürgerräten in diesem Zusammenhang skeptisch. Im Deutschlandfunk sagte Rostalski heute:
Zunächst hat ein solcher Bürgerrat ja nicht dieselbe Bedeutung. Verantwortlich für die Entscheidungen während der Pandemie war die Politik. Insofern muss auch von politischer Seite eine Aufarbeitung erfolgen. Hinzu kommt, dass Bürgerräte von Experten und Expertinnen beraten werden. Das führt dann in der Regel dazu, dass die Aussagen des Bürgerrates einen größeren Mehrwert haben als die unmittelbare Einbeziehung von Experten.
Die Grünen waren offenbar bereit, alles mitzutragen. Doch jetzt wird es zumindest in dieser Legislaturperiode keine Aufarbeitung mehr geben, etwa ob die damaligen Maßnahmen wie Schulschließungen oder Kontaktsperren sinnvoll waren und auf welcher Grundlage sie getroffen wurden. Letztlich aber, so Rostalski, sei der Fokus viel breiter.
Welche Rolle haben die Medien während der Pandemie gespielt? Wurde zu einseitig etwa berichtet, ja oder nein? Aber auch Beratungsgremien, da nehme ich den Deutschen Ethikrat nicht raus, die Akademie der Wissenschaften, Leopoldina, die Rolle des RKI, die sollten auch ihre eigene Rolle einmal kritisch reflektieren. Und zu allerletzter Ebene, es geht ja auch bei dieser Aufarbeitung darum, dass wir als Gesellschaft wieder miteinander ins Gespräch kommen.
Gleichzeitig gibt es Befürchtungen, dass die vorläufige Absage an die politische Aufarbeitung der Corona-Zeit vor allem dem Bündnis Sarah Wagenknecht sowie der AfD in die Hände spielen könnte. Bei den vergangenen 3 Landtagswahlen in Ostdeutschland hatten Rechts- wie Linkspopulisten die Corona-Politik immer wieder thematisiert, verbunden auch mit dem Vorwurf, die etablierten Parteien hätten an einer Aufarbeitung kein Interesse.
Aus Berlin, Jörg Münchenberg. In einem anderen Bereich gibt es dagegen jetzt eine Einigung in der Ampel. Für das Sicherheitspaket, das nach dem Messeranschlag von Solingen geschnürt worden ist, wurde jetzt der Weg freigemacht. Philipp Eckstein.
In einem gemeinsamen Statement teilen SPD, Grüne und FDP mit, Die parlamentarischen Beratungen sind abgeschlossen und die drei Ampelpartner kündigen Änderungen am Sicherheitspaket an. Dafür verweisen sie auf eine Sachverständigenanhörung im Bundestag, bei der viel Kritik an dem Gesetzesvorhaben geäußert wurde. Konkret kündigen SPD, Grüne und FDP Änderungen bei den Regelungen zur Migration, dem Waffenrecht und den geplanten neuen Befugnissen der Sicherheitsbehörden an. Ohne allerdings Details zu nennen. Das Gesetzespaket soll bereits nächste Woche im Bundestag beschlossen werden. Anschließend wird sich noch der Bundesrat damit befassen. Die Bundesregierung hatte das Sicherheitspaket kurz nach dem Terroranschlag in Solingen vorgelegt. Das Paket sieht unter anderem Verschärfungen des Waffenrechts vor. Vor allem sollen Messer in vielen öffentlichen Bereichen verboten werden. Die Polizei soll zudem mehr Befugnisse erhalten, beispielsweise bei Kontrollen in Bahnhöfen. Und sogenannte Dublin-Flüchtlinge, die zuvor in einem anderen europäischen Staat registriert wurden, sollen keine Sozialleistungen mehr erhalten.
Die Bundesregierung einigt sich also beim sogenannten Sicherheitspaket. Philipp Eckstein. Seit heute Morgen brennt der Öltanker Annika, der vor der deutschen Ostseeküste unterwegs war. Nun wird das Schiff für weitere Löscharbeiten in den Rostocker Hafen geschleppt. Informationen von Jürgen Jakob Gericke.
Der Hochseebergungsschlepper Baltic hat den brennenden Tanker an der Leine. Mit 2,2 Knoten, also rund 5 km/h, geht es in Richtung Überseehafen Rostock. Seit dem Morgen hatte das brennende Tankschiff nordöstlich von Kühlungsborn auf der Ostsee gelegen, umringt von mehreren Schiffen, die mit Wasserwerfern das Feuer von außen löschten bzw. die Hülle kühlten. Am Nachmittag schließlich konnten Rostocker Feuerwehrleute an Bord gehen und sich die Lage näher anschauen, berichtet Benedikt Spangard, Sprecher des Havariekommandos in Cuxhaven, das den Einsatz koordiniert.
Also grundsätzlich ist jetzt erstmal wichtig, dass wir das Feuer erkundet haben, dass die Teams da an Bord waren und wir wissen, wie es brennt, wo es brennt. Und jetzt ist unsere größte Priorität, dieses Feuer in irgendeiner Form zu bekämpfen.
An der Unglücksposition auf See können die Flammen offensichtlich nicht mehr gelöscht werden. Jetzt wird geschleppt. Im Rostocker Überseehafen hätten Feuerwehrkräfte bessere Möglichkeiten, den Rest des Brandes zu bekämpfen. Im Bereich des Maschinenraums seien die Flammen am Morgen ausgebrochen. Der Tanker Annika war da gerade auf dem Weg von Rostock nach Travemünde, so Benedikt Spangard.
Der Tanker ist etwa 73 Meter lang und 12 Meter breit. Für einen Tanker ist das nicht besonders groß und er ist mit diesen gut 600 Tonnen Öl auch nicht vollständig befüllt.
Ein verhältnismäßig kleiner Tanker, aber jeder Tropfen Öl, der in die Ostsee gelangt, wäre einer zu viel, hieß es prompt von der Umweltschutzorganisation Greenpeace. Gefährdet sei ein Gebiet nahe der Kadettrinne, ein Naturschutzgebiet mit Steinriffen und Wanderrouten von Schweinswalen. Auch Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus sorgt sich um diese Region der Ostsee.
Die Kadettrinne, die meistbefahrene Wasserstraße auf dieser Welt mit 17.000 Schiffsbewegungen. Und da sind dann Tanker, Öltanker dabei mit 300.000 Tonnen Gas oder Öl oder Chemikalien oder Dünger an Bord. Das ist ein Fingerzeig im Übrigen darauf, dass wir wachsam sein müssen und dass wir mit dieser Natur, mit der Einzigartigkeit der Natur und der Umwelt pfleglich umgehen müssen.
Mehrere Besatzungsmitglieder des brennenden Tankers sind mit leichten Verletzungen in Behandlung. 7 waren es, die am Morgen von Seenotrettern an Land gebracht wurden. Rainer Kulak hat das Kommando über das Seenotrettungsboot Wilma Sikorski und berichtet.
Bei ihnen ging das nicht ganz so gut, weil die ein bisschen viel Rauch eingeatmet haben. Aber da haben wir medizinisches Equipment an Bord. Wir haben ihnen ordentlich Sauerstoff verabreicht, haben mit unserem Seenotarzt in Bremen auch ständig Kontakt gehabt. Und auf dem schnellsten Weg haben wir sie nach Kühlungsborn gebracht, wo in bilderbuchmäßigem Schnelleinsatz Versorgungszelte durch die Feuerwehr aufgebaut.
Wie lange die Fahrt nach Rostock für das Tankschiff Annika noch dauern wird und wie die Löscharbeiten dort weitergehen, ist noch unklar. Im Überseehafen machen sich die Einsatzkräfte bereit.
Der brennende Tanker Annika wird nach Rostock geschleppt. Sie hören den Deutschlandfunk, die Informationen am Abend. Im Libanon hat es libanesischen Angaben zufolge wieder einen Luftangriff auf eine Stellung der UN-Friedensmission UNIFIL gegeben. Zuvor schon waren Blauhelmsoldaten dort beschossen worden. Die Kritik an der israelischen Armee ist massiv, doch die rechtfertigt die Einsätze. Sabina Mattei berichtet.
29 Beobachtungsposten hat die UNO-Friedensmission UNIFIL entlang der blauen Linie, jener von der UNO festgelegten Grenze, die Israel vom Libanon trennt. Von keinem einzigen will sie sich zurückziehen, obwohl das Risiko für sie steigt.
We are there because the Security Council has asked us to be there.
Die UNIFIL bleibt, bis die Lage unsere Arbeit unmöglich macht, bekräftigte ihr Sprecher Andrea Tenenti jetzt gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Doch die Sorge um ihre Sicherheit wächst. Donnerstag früh hatten israelische Truppen einen Beobachtungsturm im UNIFIL-Hauptquartier im südlibanesischen Nakura beschossen. Zwei indonesische Blauhelmsoldaten verletzten sich beim Sturz. UNIFIL-Sprecher Tenenti erhob jetzt einen schweren Vorwurf.
This was most probably deliberate attack against our troops.
Das war sehr wahrscheinlich ein gezielter Angriff auf unsere Soldaten, ein schwerwiegender Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht und natürlich gegen UNO-Resolution 1701, so Tenenti. Die Resolution sieht eine entmilitarisierte Zone im Südlibanon vor, die die UNIFIL überwachen soll. Israelische Truppen hatten nach UNO-Angaben auch einen UNIFIL-Außenposten ins Visier genommen, den Bunker beschossen, in dem Blauhelme Schutz gesucht hatten, sowie Fahrzeuge und ein Kommunikationssystem zerstört. Die Beobachtungskameras des Postens seien bereits am Vortag beschädigt worden. In einer Erklärung des israelischen Militärs zu den Vorfällen hieß es jetzt, man habe die UNO-Soldaten in der Gegend von Nakura angewiesen, sich in Sicherheit zu bringen. Erst dann sei das Feuer eröffnet worden. Zur Begründung hieß es, die Hisbollah-Miliz greife auch aus unmittelbarer Nähe von UNIFIL-Stützpunkten an. Die mit dem Iran verbündete Miliz hatte zuvor mitgeteilt, sie habe einen israelischen Panzer im Grenzgebiet von Nakura mit Lenkflugkörpern angegriffen. Vor einem Jahr hatte die Terrororganisation begonnen, Israel vom Südlibanon aus zu beschießen. Seither konnten die Blauhelme dort schon Raketenabschüsse und Luftangriffe beobachten. Lange vor Beginn der israelischen Bodenoffensive zündete die Hisbollah-Angaben zufolge auch Raketen in unmittelbarer Nähe von UNIFIL-Posten. Die Hisbollah hatte ihre Präsenz im Südlibanon nach dem letzten Krieg gegen Israel 2006 massiv ausbauen können. Die entmilitarisierte Zone zwischen der blauen Linie und dem 30 Kilometer nördlich liegenden Fluss Litani, wie UNO-Resolution 1701 sie vorsieht, kam de facto nie zustande. Die UNIFIL darf laut Mandat nicht eingreifen, nur der libanesischen Armee Meldung machen. Die aber ist der Hisbollah unterlegen und gilt als von der Miliz unterwandert und ausgehöhlt, so wie der libanesische Staat. Libanons Ministerpräsident Mikati erklärte jetzt, sein Land fühle sich der Durchsetzung der UNO-Resolution weiterhin verpflichtet. Die internationale Gemeinschaft müsse Druck auf Israel ausüben, damit es sich an die Resolution halte. Über die Hisbollah verlor Mikati kein Wort.
Sabina Mattei berichtete. Nach dem Durchzug von Hurricane Milton kehren etliche Menschen in Florida in ihre teils zerstörten Wohnorte zurück. Die Aufräumarbeiten laufen. Isabel Karas.
Laut US-Medienberichten ist die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit Milton auf mindestens 16 gestiegen. Nach Angaben von Floridas Gouverneur Ron DeSantis wurden bisher fast 1000 Menschen gerettet. Im ganzen Bundesstaat sind Tausende von Einsatzkräften im Dienst. Viele der Menschen, die sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht haben, sind inzwischen nach Hause zurückgekehrt, um sich ein Bild von den Schäden zu machen. Unzählige Straßen stehen weiter unter Wasser, Häuser sind abgedeckt oder völlig zerstört, Bäume liegen umgestürzt auf Wegen. Außerdem zeigen Daten der US-Website Power Outage, noch immer haben rund 2,5 Millionen Menschen in Florida keinen Strom. Währenddessen kehrt die Tourismusbranche teilweise zurück zur Normalität. Die Vergnügungsparks Disney World und Universal im Großraum Orlando haben wieder geöffnet. Auch die internationalen Flughäfen von Orlando und Tampa haben ihren Betrieb wieder aufgenommen. Milton war am späten Mittwochabend Ortszeit als Hurrikan der Kategorie 3 an der Westküste Floridas auf Land getroffen.
Und dann ist heute auch der Abschluss dieser Nobelpreiswoche. Nach Physik, Chemie, Medizin und Literatur wurden heute die 9 Friedensnobelpreisträger bekannt gegeben. Die Organisation Nihon Hidankyo aus Japan wird für ihren Einsatz für eine atomwaffenfreie Welt gewürdigt. Über die Reaktionen Thorsten Ifland.
Da muss sich Toshiyuki Mimaki erstmal in die Wange kneifen.
Ja.
Meine Güte, Friedensnobelpreis für Nihon Hidankyo. Das ist wirklich kaum zu glauben. Der Vorsitzende von Hideki Nihon sitzt im Rathaus von Hiroshima, als die Nachricht vom Nobelpreiskomitee aus Stockholm kommt. Dann fließen Freudentränen. Auch Hidankyo-Generalsekretär Terumi Tanaka ist glücklich. Der 92-Jährige, der den Atombombenabwurf von Nagasaki überlebt hat, findet, den Preis haben wir schon lange verdient. Die heutige Weltlage hat es ermöglicht. Russland gegen die Ukraine, der Krieg im Nahen Osten. Ich bin der Meinung, dass die Gefahr des Einsatzes von Atomwaffen zunimmt. Ich sehe einen Atomkrieg in nicht allzu ferner Zukunft voraus. Gerade deswegen finde ich es wunderbar, dass das Nobelkomitee beschlossen hat, uns Hidankyo den Friedensnobelpreis zu verleihen. Die Menschen auf der Straße in Hiroshima, in der Stadt, über der am 6. August 1945 die erste Atombombe abgeworfen wurde, fühlen sich endlich gehört. Das langwierige Appellieren hat endlich Früchte getragen. Als Einheimische bin ich sehr glücklich, sagt diese ältere Dame dem Fernsehsender NHK. Japan ist das einzige Land, das der Atombombe ausgesetzt war. Und wir wollen, dass es die ganze Welt versteht, sagt dieser Mann. Ich hoffe, dass dieser Preis das Interesse aller für den Weltfrieden und die Abschaffung der Atomkraft wecken wird, appelliert ein Geschäftsmann aus Tokio. Wie fragil die Lage auf der Welt ist, ordnet Dan Smith vom Friedensforschungsinstitut SIPRI ein.
This is the most dangerous period.
Wir leben in den gefährlichsten Zeiten der Menschheit. Es gibt Kriege und Konflikte in über 50 Ländern auf der Welt. Großmächte sind verwickelt und die atomare Gefahr steigt wieder. Und doch ist der heutige Tag einer zum Feiern. Toshiyuki Mimaki, der Vorsitzende von Nihon Hidankyo, hat sich garantiert nicht zum letzten Mal in die Wange gekniffen.
Ja.
Meine Güte, Friedensnobelpreis für Nihon Hidankyo, das ist wirklich kaum zu glauben. Kaum zu glauben.
Thorsten Iffland über die neuen Friedensnobelpreisträger. Die französische Regierung will das Haushaltsdefizit im kommenden Jahr um 60 Milliarden Euro reduzieren. Dazu setzt sie auf höhere Steuereinnahmen und reduzierte Ausgaben. In Frankreich gibt es hitzige Debatten. Christiane Kess.
Wirtschafts- und Finanzminister Antoine Armand macht den Ernst der Lage noch einmal deutlich. Wir machen keine Politik für die Ratingagenturen, aber wir schauen uns natürlich die internationale Stimmung an und wie die Finanzinstitutionen auf Frankreich blicken. Ihr Blick ist aufmerksam, denn angesichts unserer kolossalen Schulden und unseres steigenden Defizits müssen wir Maßnahmen ergreifen. Und genau deshalb haben wir einen Haushalt zur Sanierung der Staatsfinanzen vorgelegt. Frankreichs Defizit droht in diesem Jahr auf über 6% des Bruttoinlandsproduktes zu steigen. Das ist weit entfernt von den von der EU vorgeschriebenen 3%. Nun soll das Defizit des Landes im Haushalt 2025 um 60 Milliarden Euro sinken. 40 Milliarden will die Regierung bei den Staatsausgaben einsparen. Steuererhöhungen für Spitzenverdiener und große Unternehmen sollen die übrigen 20 Milliarden in die Staatskasse spülen. Aber es sind vor allem Stellenstreichungen im öffentlichen Dienst, eine Verschiebung der Rentenerhöhung, Einschnitte bei der Sozialversicherung oder eine höhere Steuer auf Strom, die Gemüter erhitzen. Aurélien Lecoq, Abgeordneter des linkspopulistischen La France Insoumise und Mitglied des Finanzausschusses der Nationalversammlung, spricht angesichts des Haushaltsentwurfs der Regierung von einem Sozialkrieg. Die Franzosen haben in den letzten Jahren schon viel Blut gespuckt. Und wenn es uns nicht gelingt, diese Regierung zu stürzen, uns gegen diesen Premierminister zu wehren, wird die soziale Gewalt schrecklich sein. Die Regierung will 3 Milliarden Euro durch die Tariferhöhung bei der Energie einnehmen. Das heißt, dass es für die Französinnen und Franzosen, die schon jetzt Probleme beim Heizen haben, in diesem Winter noch schwieriger wird, weil sie noch mehr zahlen müssen. Neben der linken Opposition lehnen auch die oppositionellen Abgeordneten des rechtsnationalen Rassemblement National den Haushaltsentwurf der Regierung ab. Die Sparmaßnahmen seien sehr schlecht verteilt, analysiert der RN-Abgeordnete Jean-Philippe Tanguy. Laut seiner Kalkulation müssten die Mittelklasse und Geringverdiener mehr mehr als dreimal so viel beitragen wie die Spitzenverdiener. Das sei inakzeptabel. Die Minderheitsregierung von Premierminister Michel Barnier ist auf die Stimmen der Opposition angewiesen, damit das Haushaltsgesetz in der Nationalversammlung nicht scheitert. Aber auch von den Macronisten und den konservativen Republikanern, die die Regierung unterstützen, kommt Widerspruch. Dort fürchtet man vor allem, dass die geplanten Steuererhöhungen und Belastungen der Unternehmen Arbeitsplätze kosten werden und das Wachstum schwächen. Immerhin wollen diese Fraktionen aber konstruktive Änderungsvorschläge einbringen. Dazu hat die Regierung alle Parlamentarier aufgefordert, denn ihr Haushaltsentwurf sei verbesserungswürdig. Pierre Moscovici, ehemals EU-Kommissar und nun Präsident des französischen Rechnungshofes, gibt trotz der Sparmaßnahmen zu bedenken: Unsere Staatsausgaben werden dann noch immer um 9% höher liegen als der Durchschnitt in der Eurozone. Man kann also nicht von einem harten Sparhaushalt sprechen. Ob die Maßnahmen treffend sind, müssen jetzt die Abgeordneten debattieren. Das nennt sich Demokratie. Eine Haushaltsdebatte ist immer kontrovers.
Aus Paris, Christiane Kess. Und das waren die Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk mit Sören Brinkmann. Bis bald.